Search and Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.
Ja, hallo, liebe Podcaster. Ich bin's wieder, Anna Dupré, und ich darf euch begrüßen zu einem zweiten Podcast mit Lars Schiffmann. Ihr habt bestimmt alle unseren ersten Podcast euch angehört zum Thema GIST. Wer das nicht gemacht hat, sollte den unbedingt nochmal hören. Und wir haben da ja schon versprochen, dass wir das Thema Sarkome weiter aufgreifen wollen. Und wir haben uns heute auch nochmal ein spezielles Thema der Sarkome rausgesucht, weil es doch sehr facettenreich ist. Erstmal hallo, Lars.
Hallo, Anna. Herzlichen Dank für die erneute Einladung.
Ja, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz für die, die das verpasst haben, den GIST-Podcast, wer du bist, was du machst und warum du mitmachen darfst.
Ja, mein Name ist Lars Schiffmann. Ich bin Oberarzt in der Klinik und Poliklinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- und Transplantationschirurgie an der Uniklinik Köln und leite zusammen mit meiner Chefin, Frau Professor Bruns, den chirurgischen Bereich unseres Sarkomzentrums. Ja, und freue mich, dass wir heute, nachdem wir das Thema GIST schon besprechen durften, über Sarkome sprechen. Und wir hatten uns ja vorgenommen, über retroperitoneale Sarkome vor allem und da die häufigste Subentität Liposarkome zu sprechen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau. Wir hatten uns überlegt, dass wir ein Thema rausgreifen. Vielleicht kannst du einen kurzen Satz dazu sagen, warum wir überhaupt ein Thema rausgreifen müssen.
Ja, da kann man natürlich von ganz vielen Ecken und Enden einleiten, aber für diejenigen, die sich vielleicht nicht so häufig mit Sarkomen beschäftigen wie wir, sind Sarkome erstmal ganz klar abzugrenzen von Karzinomen. Das sind eben maligne Tumore, die nicht von Epithelzellen ausgehen, sondern von Weichgewebszellen, von mesenchymalen Zellen oder auch Knochenzellen. Weichgewebs ist nochmal schon eine Unterteilung. Im mesenchymale Malignome, und da gibt es weit über 100 einzelne histologische Subtypen, die eine unterschiedliche Häufigkeit aufweisen. Und Liposarkome sind jetzt von den Weichgewebssarkomen die häufigsten, und uns als Viszeralchirurginnen und Viszeralchirurgen interessieren, darf man glaube ich so sagen, interessieren die retroperitonealen Sarkome uns einfach am meisten.
Genau, und wir haben jetzt ja im Grunde die Extremitäten ausgeklammert. Die wären vielleicht für einen anderen Podcast sinnvoll, weil die im Grunde auch ein bisschen andere Geschichte haben, andere Therapie ja auch. Und wir stürzen uns auf die Liposarkome ausgehend von den Fettzellen. Und die gehören ja zu der Gruppe der L-Sarkome. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Die fasst man ja gerne ein bisschen zusammen. Warum auch immer.
Ich muss sagen, dieser Begriff ist bei uns gar nicht so geläufig, aber ich nehme an, du meinst die Liposarkome und die Leiomyosarkome. Ja. als die beiden häufigen histologischen Subtypen, die uns im Retroperitoneum begegnen.
Ganz genau. Und ich habe es ja vorhin eben schon angedeutet, dass die beiden zusammengefasst werden, macht ja gar nicht so viel Sinn, weil sie ganz unterschiedliche Therapien im Grunde haben. Und wir stützen uns auf die Liposarkome. Und vielleicht kannst du ja mal einleiten oder mal erzählen, wie du vorgehst oder wie ihr vorgeht. Da kommt ein Patient, hat von mir aus einen großen lipomatösen Tumor im Bauchraum. Zufallsbefund ja normalerweise. Wie geht es dann weiter mit dem Patienten?
Ja. Das erlebst du wahrscheinlich ähnlich in den Sprechstunden, das erzähle ich auch den Studierenden immer in der Vorlesung, dass man da häufig erstmal massive Aufklärungsarbeit leisten muss, beziehungsweise ein großes Missverständnis ausräumen muss. Patienten informieren sich natürlich, wenn sie die meistens ja sehr beängstigende Verdachtsdiagnose Sarkom irgendwo bekommen. Häufig sind das Zufallsbefunde im Rahmen von einer Rückenschmerzenabklärung, wo irgendwie mal eine Schnittbildgebung gemacht worden ist oder unklare abdominelle Beschwerden oder auch einfach Routinekontrollen bei der Hausärztin, und die informieren sich dann, und ohne da jemandem zu nahe zu treten zu wollen, es ist ja bei der Seltenheit der Erkrankung auch verständlich, gibt es da viele Missverständnisse und viele Patienten, die sagen dann, ja, wir haben uns da schon informiert, also eins ist uns ganz wichtig, man darf auf gar keinen Fall eine Biopsie entnehmen. Und ja, ein Bekannter, der hat gesagt, das ist ja in der Nähe der Niere der Befund, da kann man sicher das auch gut minimalinvasiv mit dem Roboter entfernen. Und dann muss man den Patienten meistens erklären, dass man auf jeden Fall eine Biopsie entnehmen will und dass man das auf gar keinen Fall minimalinvasiv operieren kann. Und meistens 3, 4, vielleicht auch 5 Organe, die in der Nähe des Tumors liegen oder durch ihn infiltriert sind, mitresizieren muss. Und dann ist natürlich das Entsetzen erstmal groß. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, wirklich ausschließlich, ich habe noch nicht einen einzigen Patienten getroffen, wenn man das mit denen wirklich Ruhe und in normaler Sprache erklärt, dass die Patienten das nicht verstehen.
Ja, also du hast ja schon eigentlich ein wichtiges Thema angesprochen. Das ist das Ammenmärchen der Biopsie beziehungsweise der Tumorzellverschleppung. Das ist ja die Angst dahinter. Und es gibt ja jetzt
Ja.
auch seit, ich glaube, 22 auch eine deutsche Leitlinie zu der Thematik, die das auch nochmal hervorhebt, dass eine Biopsie obligat ist. Und eigentlich geht das fast immer, ne, in der Situation.
Ja.
Wie macht ihr die Biopsie so oder wie würde man da vorangehen?
Ja, fast ausschließlich CT gesteuert. Im praktischen Ablauf ist das so, dass wir das tatsächlich in der Sprechstunde gemeinsam mit unseren radiologischen Kolleginnen und Kollegen, die auch sehr sich fokus oder die, da gibt es ein festes Team, was sich mit uns um die Sarkome kümmert und da besprechen wir dann den Punktionsweg und auch welche Anteile mutmaßlich repräsentativ sind, also das höchste Grading dann aufweisen werden. Und ja, und dann wird das zeitnah, möglichst zeitnah noch in der gleichen Woche gebahnt und davon hängt ja viel ab für die Patienten und auch das kann man ja erklären. Da gibt es diese Rechnung quasi, die man auch den Patienten plakativ mitgeben kann, dass selbst wenn es ne, im 0, irgendwas Prozentanteil Stichkanalmetastasen geben könnte, dann gibt es Daten dazu, wo man eine multidisziplinäre Tumorboardentscheidung dafür treffen kann an der Histologie. Und das Outcome, wenn man diese Fälle im Tumorboard bespricht, sind signifikant höher für die Patienten. Ja.
Muss, genau. Ja, also du hast das ja schon gut angesprochen. Es gibt ja einige Kliniken, die machen das auch sonografisch gesteuert. Das geht prinzipiell ja auch, wenn man einen guten
Ja.
Zugangsweg hat. Wir sind auch eher Fan, also vor allen Dingen bei den retroperitonealen oder intraabdominellen Sarkomen von CT gesteuert. Und du hast schon ein Thema aufgegriffen, was vielleicht auch nochmal erklärt werden muss, nämlich das Thema des Gradings. Vielleicht kannst du das nochmal erklären für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich da vielleicht noch nicht so auskennen.
Ja, das ist eine Besonderheit bei den Sarkomen. Wir kennen die TNM-Klassifikation bei den Karzinomen, die prognoseentscheidend sind und die in die UICC-Klassifikation sozusagen umgerechnet werden können. Und bei den Sarkomen ist ganz besonders im Vergleich zu eigentlich fast allen anderen Malignomen, dass hier das Grading in die UICC-Klassifikation einfließt und massiv prognosebestimmt ist und die Biologie des Sarkoms maßgeblich bestimmt. Das heißt, einmal trifft das eine Aussage indirekt zumindest über die Wachstumskinetik dieser Tumore oder der Tumorzellen und zum anderen auch über die Aggressivität insgesamt der Biologie und die Metastasierungswahrscheinlichkeit.
Ich erkläre das den Patienten immer so, dass du, wenn du jetzt ein Liposarkom hast und ein G1 Grading hast, sieht es im Grunde noch so ähnlich aus wie die Ursprungszelle, nämlich die Fettzelle. Und das ist
Ja.
ja auch das, was man dann bildmorphologisch meistens sehen kann, richtig schön und fettiger Tumor. Und
Ja.
je weiter sich das wegentwickelt, also G2, G3 gibt es ja noch bei den Sarkomen, desto weniger sieht es seiner Ursprungszelle ähnlich. Und das verstehen die Patienten meistens dann ganz gut, dass die Zelle sich weiter wegentwickelt von ihrer Mutterzelle, in Anführungsstrichen. Und das ist auch
Ja.
das, was man auch bei der Biopsieplanung ja mit beachtet. Hast du ja vorher schon angesprochen, dass du vielleicht schaust, sehen Areale nicht ganz so fettig mehr aus. Dann ist es natürlich interessant, wenn man daraus auch eine Probe hat oder nur daraus, je nachdem. Ne, ihr werdet
Ja.
wahrscheinlich auch versuchen, aus verschiedenen Arealen oben zu gewinnen, damit man ein besseres Verständnis von der Tumorbiologie hat.
Ja, genau so ist es. Und man vergleicht natürlich dann auch immer die prätherapeutische Biopsie nachher mit dem endgültigen Ergebnis des Resektates. Und da habe ich jetzt gerade noch keine genauen Zahlen für unser Zentrum, aber gefühlt ist da eine sehr, sehr hohe Trefferquote. Das spricht sehr für die Qualität auch dieser geplanten und dann auch gut durchgeführten Biopsien.
Was brauchen wir noch als Staging, wenn wir jetzt ein Liposarkom intraabdominell oder retroperitoneal gesichert haben?
Eine normale Ausbreitungsdiagnostik, CT vom Thorax, um eben Metastasierung auszuschließen, wobei das natürlich bei gut differenzierten Liposarkom G1 sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem gehört es dazu, auch vor dem Hintergrund, dass wir immer nicht sicher wissen, ob vielleicht doch ein dedifferenzierter Anteil dabei ist und ein MRT des Lokalbefundes, ne? Aber das ja auch wichtig ist nachher, um das mit den Nachsorgen und im Verlauf vergleichen zu können und für die Operationsplanung. Ja, wir fragen auch immer natürlich, ob die Patienten endoskopiert sind vorher, Gastroskopie, Koloskopie. Bin mir gerade gar nicht sicher, muss ich gestehen, ob das in den Leitlinien steht, aber gerade bei älteren Menschen ist es, glaube ich, nicht verkehrt, wenn man da das einmal zumindest abfragt.
Wir machen es in der Tat nicht regelhaft. Also ÖGD-Kolo machen wir nur, wenn wir irgendwie einen besonderen Grund haben. Aber klar, ab einem gewissen Alter gehört es sowieso dazu. Ja. Jetzt sind wir ja schon, vielleicht wenn du dir vorstellst, G1 Liposarkom, retroperitoneal rechts. Die nehmen ja teilweise absurde Größen an. Wie wäre jetzt so ein mögliches Vorgehen oder was passiert jetzt weiter?
Ja, da gibt es, ja, wie fängt man das Thema am besten an? Also, in der Vergangenheit, fangen wir mal so an, als, sagen wir mal, Sarkome noch weniger zentralisiert waren und es noch weniger Daten dafür gab, ist man grundsätzlich so vorgegangen, dass man diese Tumore eher marginal und möglichst organerhaltend resiziert hat. Und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, historisch diese Tumore mit entsprechendem Sicherheitsabstand, das heißt unter Mitnahme von Organen, die auch nicht unbedingt infiltriert sind, zu resizieren, weil man festgestellt hat, dass diese Patienten weniger Lokalrezidive bekommen und auch in bestimmten Subgruppen ein längeres Gesamtüberleben haben. Da gibt es diese berühmte Gronchi-Arbeit, wo man verglichen hat, in der man verglichen hat und zwei Gruppen, die historisch vor, ich glaube 2001 war das, wo man eine marginale eher organerhaltende Resektion durchgeführt hat, hat man dann verglichen mit Patienten, die als sogenannte radikale Compartmentresektion, also systematische retroperitoneale Compartmentresektion operiert wurden. Und da hat man eben umliegende Organe, jetzt als Beispiel im rechten Retroperitoneum, die Niere, den gesamten gerotaschen Fettkörper, meistens auch die Nebenniere und das rechte Hemikolon mitresiziert hat mit dem Liposarkom, hat gesehen, dass diese Patienten deutlich niedrige Lokalrezidivraten hatten.
Du kannst ja vielleicht vorwegnehmen oder schon verraten, dass das jetzt im Moment auch die Standardprozedur ist oder empfohlene Standardprozedur bei dieser Art Sarkome ist.
So ist das, so machen wir das auch bei uns am Zentrum. Es gibt dann natürlich ja, Abstufungen davon. Beispielsweise bei einem G1-Liposarkom im rechten Retro, was du genannt hattest, da reicht die gerotasche Faszie häufiger dann an den Leberunterrand zum Beispiel ran. Hier würde man aber jetzt in diesem Fall keine größere Leberresektion durchführen. Dann, was wir neulich zufälligerweise beim Kongress, wo wir schon drüber geredet hatten, die Radikalität am Musculus psoas, die da teilweise durchgeführt wird, ist sicherlich im Einzelfall anzuwenden, sodass man nicht den gesamten Psoas da mitnehmen muss, sondern teilweise die Faszie, teilweise an einer Stelle etwas mehr, um eben hier einen weiteren Sicherheitsabstand zu generieren. Ähnlich ist es auf der linken Seite, im Oberbauch, wo man sicher nicht immer eine Pankreas-Linksresektion und eine Splenektomie durchführen muss, sondern wo es oft ganz feine bindegewebige Schicht gibt zwischen Gerota und dem Pankreas, wo man dann Pankreas und Milz erhalten kann.
Und ein Spezialfall ist ja auch und wird ja auch immer mit genannt, auch von dieser italienischen Arbeitsgruppe, die du ja auch schon genannt hattest, oder italienisch-französische Arbeitsgruppe, die auf dem Gebiet ja nahezu führend sind, auch in der Publikationsleistung, ist das Duodenum, also eine Wippelsche Operation, würde man ja im Grunde, so es geht, nie kombinieren mit den anderen multivisceralen Eingriffen.
Ja, machen wir quasi nie, auch wenn es nicht, also es sei denn, es ist wirklich ein dedifferenzierter Befund, der komplett Pankreas infiltriert, was aber wirklich eine absolute Rarität ist. Und dazu kann man ja auch noch sagen, aus chirurgischer Perspektive, man hat dann eine Nephrektomie, eine Kolonanastomose plus eine Pankreasanastomose. Da wird man dann entweder eine Pankreasanastomose und ein inständiges Ileostoma oder eine Pankreatektomie machen. Und das ist natürlich für die Lebensqualität der Patienten extrem, wenn man das mit einer, in Anführungsstrichen, normalen rechtsseitigen Compartmentresektion vergleicht mit einem fraglichen onkologischen Nutzen. Dann weiß nicht, wie du das siehst, aber
Na ja, also ich glaube, das sehen ja alle gleich, und da
ja.
ist ja im Grunde auch, gibt es ja auch eine gewisse Studienlage dazu, dass natürlich die Morbidität und Mortalität mit der Kombination einer majoren Pankreas-OP deutlich ansteigt, und das sollte man versuchen zu lassen.
Ja.
Was natürlich immer so ein bisschen schwierig ist zu entscheiden, ne? Dieses Compartment-Konzept, entweder, also auf der einen Seite bist du super radikal und auf der anderen machst du dann doch so ein bisschen Abstriche, aber die italienische Arbeitsgruppe hatte ja auch versucht herauszustellen, welche Organe am meisten infiltriert sind in der Situation. Und das ist eben die Niere und das Kolon. Und ich glaube, damit kann man es auch ganz gut, und der Psoas, aber damit kann
Ja.
man es, glaube ich, ganz gut rechtfertigen auch. Und das sieht man auch, wenn die Patienten die Lokalrezidive kriegen, kriegen sie ja irgendwie meistens hinten, ne, an der Wirbelsäule, entlang der Wirbelsäule. Oder wenn man zum Beispiel Niere drinnen lässt oder Patienten von auswärts bekommt, dass es eben um die Niere herum im Girotta-Fett wieder auftaucht.
Ja, genau so ist es, ja.
Und jetzt kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen was verraten zur multimodalen Therapie bei den Liposarkomen. Ist ja auch so ein bisschen aktuelleres Thema, oder gab es aktuelle Studienlagen auch dazu? Bestrahlung und Chemotherapie ist ja da immer von Interesse. Hilft das
Ja.
wirklich alles nichts?
Ja, das ist eine schwere Frage. Die kann man gar nicht so banal beantworten.
Wenn du es wüsstest, das wäre gut.
Man kann es ganz leicht beantworten. Die Datenlage ist extrem dünn und wenn man ganz hart nach Daten geht, dann kann man es in Einzelfällen kann man das entscheiden, diese Befunde vorzubehandeln. Aber man kann es auch kann diese Befunde auch guten Gewissens ohne eine neoadjuvante Vorbehandlung behandeln. Mal so, man muss es unterteilen. Was gibt es überhaupt an Vorbehandlungsoptionen? Es gibt eine neoadjuvante Radiatio, es gibt eine neoadjuvante Chemotherapie mit Hyperthermie plus Radiatio. Wir können ja mal anfangen mit der neoadjuvanten Radiatio. Dazu gibt es eine relativ aktuelle Studie, die STRASS-Studie, die veröffentlicht wurde, wo man eben neoadjuvante Radiatio plus Chirurgie versus Chirurgie alleine bei retroperitonealen Sarkomen untersucht hat. Das war formal, also es war eindeutig eine negative Studie. Ja, das bezogen auf das Gesamtüberleben, aber auch auf den primären Endpunkt der Studie, abdominelles rezidivfreies Überleben war das, glaube ich. Ein speziell designter Endpunkt war es komplett identisch. Man muss allerdings dazu sagen, dass da sowohl Liposarkome als auch Leiomyosarkome und andere Entitäten eingeschlossen wurden. Die Studie wurde fairerweise designt, bevor man auch aus großen Registerdaten oder Studien die Daten zusammen hatte, dass Liposarkome und Leiomyosarkome sich sehr unterscheiden in ihrem Rezidivmuster. Wobei Liposarkome eher lokal rezidivieren und Leiomyosarkome eben eher systemisch metastasieren. Es gab dann eine Subgruppenanalyse bei den Liposarkomen in dieser STRASS-Studie, wo man eben nur die Liposarkome angeschaut hat und da hat man gesehen, dass es schon einen Trend dazu gibt, dass die von einer neoadjuvanten Vorbestrahlung profitieren. Insbesondere, wenn man die Patienten rausnimmt, die unter Strahlentherapie mutmaßlich progredient waren. Das ist aber jetzt schon sehr speziell. Deswegen wird in einigen Sarkomzentren in Europa, kann man glaube ich einfach mal so sagen, werden viele Liposarkome neoadjuvant vorbestrahlt auf der Grundlage dieser Daten.
Wobei ja
Wir machen es.
der Vorteil ja eigentlich für G1 und G2 Liposarkome aus der Studie rauskam, was ja
Ja.
fast auch so ein bisschen irritierend ist, ne? Also von einem
Ja.
normalen Tumorbiologie-Verständnis heraus und G3 eher nicht, weil es dann eher systemische Erkrankung ist.
Ja.
Aber das ist die aktuelle Strass- und Strexit-Studie, ne? So heißen ja die beiden Studien.
Ja, genau.
Ihr seid,
Ja,
glaube ich, auch keine Bestrahler, ne? Wir sind eher auch sehr zurückhaltend.
wir machen es so ein bisschen individuell, muss man sagen. Ja, in Abhängigkeit von der Lokalisation und ob es Gründe gibt, wo eventuell die Patienten wirklich in der individuellen Situation davon profitieren könnten. Eine so eine Konstellation ist vielleicht eine Niereninsuffizienz oder wo man eventuell bei einem Befund, der eher wirklich im großen Becken lokalisiert ist und nicht retrorenal sozusagen, eher im oberen Bereich des Retros, wo man in einem Einzelfall auf den speziellen Patientenwunsch hin, weil er partout nicht dialysepflichtig werden will, einen organerhaltenden Approach machen könnte. Ja, dass man da das in einem multimodalen Konzept damit vielleicht das individuelle Rezidivrisiko senken könnte. Das sind so individuelle Dinge, bei denen man das dann machen kann. Aber das ist natürlich alles abseits von Evidenz und eher dann so Zentrumsgefühl in Anführungsstrichen. Ja.
Was mich ja immer beschäftigt, also auch bewegt in Anführungsstrichen, ist die Chemotherapie. Du hast das ja schon angesprochen und da gibt es leider im Vergleich auch zu anderen Entitäten ja gar nichts Vorgeschriebenes. Man wünscht sich ja wie beim Ösophaguskarzinom, dass es relativ klar ist, was man
Ja.
macht, ne? Vorher, nachher oder wie auch immer, so und so viele Zyklen. Das gibt es ja nicht. Und du hast das eben schon angesprochen mit und ohne Hyperthermie. Vielleicht kannst du das unseren Zuhörern und Zuhörerinnen auch nochmal erklären.
Ja, das sind eigentlich eine der wenigen guten Daten, die es gibt, dass die Zunahme einer Hyperthermie zusammen mit einer neoadjuvanten Chemotherapie einen Überlebensvorteil bringt bei retroperitonealen Sarkomen. Hyperthermie wird ja gar nicht überall angewendet oder angeboten. Deswegen kooperieren wir zum Beispiel mit dem Sarkomzentrum der LMU in München und da schicken wir unsere Patienten dann für diese Vorbehandlung hin. Das klappt wirklich sehr gut. Das ist eine super Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. Ja, und sonst allgemein zur chemotherapeutischen Vorbehandlung, hat sich in den letzten Jahren ja auch rauskristallisiert, dass man eben nicht eine Chemotherapie-Kombination für alle retroperitonealen Sarkome geben kann, sondern es wahrscheinlich da auch Subtypenunterschiede gibt. Da gibt's, so ist auch Strass 2 designt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass man eben da jetzt nicht die Bestrahlung weiterverfolgt, was man ja denken könnte, sondern dass bei Strass 2 wird, glaube ich, primäre Operation versus neoadjuvante Vorbehandlung und dann eben stratifiziert nach Leiomyosarkom und High-Grade-Liposarkom. Und bei den Leiomyosarkomen wird, meine ich, Doxorubicin und Dacarbazin gegeben und bei den High-Grade-Liposarkomen Doxo-IFOS. Beides eine ziemlich aggressive Vorbehandlung. Und das muss man auch immer im Tumorboard besprechen. Schaffen die Patienten mutmaßlich diese wirklich hochtoxischen Kombinationschemotherapien?
Wen schlagt ihr vor für neoadjuvante Chemotherapie? Also alle High-Grade-Liposarkome oder also alle jungen
Ja,
High-Grade-Liposarkome wahrscheinlich, ne?
junge, große High-Grade-Sarkome, wo man zum einen Sorge von einer schnellen Metastasierung hat und wo auch der Sicherheitsabstand möglicherweise knapp sein könnte an einigen Stellen oder an einer bestimmten Stelle. Leiomyosarkome im kleinen Becken. Und da weiß man ja, es ist an vielen Stellen knapp mit dem Sicherheitsabstand, egal wie radikal man da operiert. Das sind so typische Beispiele.
Die Hyperthermie kannst du vielleicht auch noch mal erklären, also so in groben Zügen. Das ist ja nicht etwas, was man quasi bei einem Heilpraktiker wird ja auch Hyperthermie angeboten, sondern das läuft ja ein bisschen anders ab, die Hyperthermie, die dort durchgeführt wird zur Chemotherapie. Vielleicht kannst du es so ganz grob mal erklären.
Ja, kann ich das gut erklären? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Patienten kriegen bei der Therapie so intraperitoneal Katheter eingelegt und da wird dann Hitze appliziert, so ein ganz im Vergleich so ein bisschen wie bei einer HIPEC, wo auch eine Temperatursonde am Ort der Applikation liegt. Gesehen habe ich das noch nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube ja, die Klinik schlechthin ist ja die LMU, hast ja schon
Ja.
gesagt. Und die haben, glaube ich, jetzt auch relativ neu auch ein MRT, was die Temperatur messen kann. Also man muss da keine Temperatursonde mehr reinpieksen. Aber das ist in der Tat ja eigentlich, wie du es gesagt hast. Also es wird erhitzt da am Ort des Geschehens und dadurch wirkt die Chemo besser an der Stelle. Ne? Das ist, glaube ich, das Prinzip von dem Ganzen. Und ist eigentlich die Therapiestudie schlechthin, die auch ein Wirken gezeigt hat bei den Sarkomen. Ja,
Ja.
aber wir haben jetzt ja schon unsere Patienten multimodal therapiert, operiert. Was machen wir für eine Nachsorge bei den Patienten?
Ja, ganz wichtiger Punkt natürlich. In der Leitlinie wird sich zu der Nachsorge, finde ich persönlich, relativ undetailliert geäußert im Vergleich zu vielen Dingen. Aber es steht so drin und so praktizieren wir das auch, dass High-Grade-Sarkome werden alle 3 Monate nachgesorgt. Lebenslang auch eigentlich. Und dann mit einer Schnittbildgebung im Idealfall natürlich MRT des Operationsgebietes und ein Low-Dose-CT-Thorax. Und bei den Low-Grade-Sarkomen kann man Abstand von 6 Monaten auch am Anfang rechtfertigen. Da gibt es natürlich auch individuelle Unterschiede, je nach tatsächlicher Situation im OP. Wenn es an einer Stelle mit dem Sicherheitsabstand eventuell aus irgendeinem Grund knapp war, kann man da natürlich auch 3 Monatige Abstand am Anfang rechtfertigen. Die Nachsorge sollte in einem Sarkomzentrum oder auf jeden Fall sozusagen unter Supervision eines Sarkomzentrums erfolgen. Viele Patienten kommen natürlich von weit her, und viele schicken dann die Bilder und die Befunde und dann guckt man da mit drüber und ruft die Patienten dann an oder verabredet sich kurz mit denen. Und dann ist das für viele Niedergelassene aus meiner Sicht wichtig, dass sie sich bei so einer seltenen Erkrankung, die sie nur selten sehen, abgesichert fühlen und die für die Patienten natürlich auch.
Ja, man weiß ja, dass das Outcome der Patienten signifikant steigt, wenn sie in einem Sarkomzentrum behandelt werden. Das steht, glaube ich, außer Frage und ist vielleicht auch eine der Hauptkernaussagen dieses Podcasts. Wenn man irgendeinen Patienten hat, dann mit Verdacht auf Sarkom in irgendeiner Form, dann sollte man ihn weiterschicken, bevor sogenannte Whoops-Resektionen, also aus Versehen Resektionen, durchgeführt werden. Das ist für die Patienten immer schlechter vom Outcome. Ich glaube, was wir vielleicht einmal hier noch erwähnen sollten, ist, dass es da eine sehr große und gut aufgestellte Sarkom-Stiftung gibt, die Deutsche Sarkom-Stiftung, von Patienten und Experten geführt, die sehr viel Infomaterial für Ärzte und Patienten ja auch online und über verschiedene Medien zur Verfügung stellen. Ist, finde ich, super wichtig, auch die Patienten darauf hinzuweisen, dass es das gibt. Macht ihr ja
Ja.
wahrscheinlich auch.
Ja, auf jeden Fall. Man hat fast manchmal das Gefühl, dass Sarkompatienten, obwohl es so eine seltene Erkrankung ist, dass die besser informiert sind über ihre eigene Erkrankung oder sogar viel besser informiert sind über ihre eigene Erkrankung als Patientinnen und Patienten, die in
Monokarzinom.
Anführungsstrichen ein ganz normales Karzinom haben.
Ja, ich glaube, das liegt daran, wenn die an einen Erstarzt treffen, der quasi sagt, keine Ahnung, was sie für einen Tumor haben,
Ja.
dann kommen natürlich die Patienten und sagen, Moment, wieso weiß der das nicht? Und dann kommen die ins Recherchieren. Und ich denke, da muss man immer darauf achten, dass man die gute Quellen nutzt und nicht die ganz schlimmen, wo man dann eigentlich nur verunsichert ist. Deswegen nochmal Deutsche
Ja.
Sarkom-Stiftung wärmstens zu empfehlen. Und ich
Ja.
glaube fast, jetzt haben wir ja auch wieder in einem sehr im Zeitraffer nahezu eine relativ komplexe Erkrankung durchgeackert. So mit den wichtigsten Punkten fürs Erste. Da gibt es natürlich noch viel mehr, viel detailliertere Facetten, die wir, glaube ich, jetzt gar nicht alle abarbeiten können und wollen, weil das im Grunde das Verständnis von uns allen höchstwahrscheinlich auch übersteigt. Und man muss, glaube ich, einfach nur mitnehmen, wenn man jemanden hat, dann muss er an ein Zentrum oder man muss ein
Ja.
Zentrum befragen. Und es gibt genug Orte, wo man bei dieser wirklich seltenen Erkrankung Hilfe finden kann. Und das ist, glaube ich, so das, die Quintessenz von allem.
Ja, viel besser kann man das nicht zusammenfassen.
Und dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst, Lars, nach deinem Dienst
Ja,
im
ich
Übrigen.
danke. Vielen Dank. Darf man das
Und
sagen? Ja.
ja.
Ja. Ja, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Vielleicht machen wir nochmal einen Podcast irgendwann. Und wenn ihr Fragen habt, stehen wir wahrscheinlich beide zur Verfügung. Da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Und
Ja.
ich freue mich, dass wieder alle dabei waren. Tschüss.
Tschüss, schönen Tag.
Surgeon Talk wurde präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Vielen Dank an unsere Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE & Co. KG, Olympus Deutschland GmbH und Medtronic GmbH.